Ich habe mir nach diesem Rennen auch das ein oder andere Interview mit dir angeschaut und da hast du immer wieder gesagt, du konntest es bisher noch nicht realisieren, dass du wirklich auch in so einem spannenden Rennen deutsche Meisterin geworden bist. Jetzt zurückblickend ein paar Monate, wie fühlt sich das heute an?
Ich habe tatsächlich mit Corinna vorhin drüber gesprochen, wie das jetzt ist. Und also tatsächlich war das ja danach auch noch ganz schön, also nicht stressig, aber ich hatte ja noch gar nicht so Zeit gehabt, abzuschalten und das wirklich zu verarbeiten.
Mein Name ist Benjamin Brümme und herzlich willkommen zu meinem Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist die 400-Meter-Sprinterin Johanna Martin. Johanna wurde in diesem Jahr mit erst 17 Jahren deutsche Hallenmeisterin über die Viertelmeile. Und deshalb spreche ich mit Johanna natürlich über das Thema Nervosität vor Wettkämpfen, ihre Saisonplanung für 2024. Wir reden über Regeneration in Kältekammern bei minus 110 Grad. Und wir sprechen auch darüber, weshalb auch Touren auf Johannas Trainingsplan steht.
Athletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Cool, dann ja, herzlich willkommen, Johanna.
Hallo.
Wir haben ja eben im Vorgespräch auch schon so ein bisschen gequatscht. Du befindest dich momentan im Trainingslager. Wo bist du denn genau?
Wir sind gerade auf La Palma. Wir sind gerade im Vorbereitungslager für die Staffelweltmeisterschaften. Genau.
Wie heißt, mit wem bist du momentan da auf der Insel?
Also mit der Nationalmannschaft vom Langsprint, also mit den Männern und den Frauen. Genau, also zum Beispiel Anissa Schmidt oder Corinna ist auch hier oder Skadi. Die sind alle hier.
Das Ganze hat ja auch einen Grund, dass du in dem Vorbereitungstrainingslager für die Staffel WM mit dabei bist. Und zwar höchstwahrscheinlich auch dein Titelgewinn bei den deutschen Hallenmeisterschaften in diesem Jahr. Ich habe mir nach diesem Rennen auch das ein oder andere Interview mit dir angeschaut. Und da hast du immer wieder gesagt, du konntest es bisher noch nicht realisieren, dass du wirklich auch in so einem spannenden Rennen deutsche Meisterin geworden bist. Jetzt zurückblickend ein paar Monate, wie fühlt sich das heute an?
Ich habe tatsächlich mit Corinna vorhin drüber gesprochen, wie das jetzt ist. Und also tatsächlich war das ja danach auch noch ganz schön, also nicht stressig, aber ich hatte ja noch gar nicht so Zeit gehabt, abzuschalten und das wirklich zu verarbeiten. Danach ging es gleich weiter mit Schule und das nächste Trainingslager. Aber ich denke mal schon, dass ich das jetzt gut verarbeitet habe und ich bin natürlich super stolz, dass ich das geschafft habe. Und es ist auf jeden Fall schon greifbarer als da gewesen, genau.
Du hast gesagt, es war dann im Nachhinein auch alles recht stressig. Die Schule ging dann auch los. Was war für dich das, was am schwierigsten war zu verarbeiten? War es so wirklich so dieser Titelgewinn oder das, dieses ganze Drumherum, was dann vielleicht auch ein bisschen mehr wurde als in den Jahren davor? Weil ich könnte, die Aufmerksamkeit, die war ja dann doch schon deutlich größer als, ich sag mal, nach einem deutschen Jugendmeistertitel.
Ja, also ich glaube, das war auch ein erheblicher Faktor, wieso das alles so viel war, weil wenn man in der Jugend gewinnt, ist natürlich auch super und aber da bekommen das ja nicht so viele Leute mit. Und vor allem, ja, das war einfach viel mehr. Ich glaube schon, dass das etwas, das alles ein bisschen stressiger gemacht hat. Aber mein Umfeld hat mich da stark unterstützt. Also meine Eltern waren ja auch immer für mich da. Und dadurch war das gar nicht so gar nicht so überwältigend. Also ich habe das eigentlich ganz gut dann geschafft mit allen.
Und so jetzt rückblickend im Vorfeld der vergangenen Hallensaison, hast du da auch schon so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, dass du eventuell da auch einen Titel holen könntest bei den Aktiven?
Tatsächlich gar nicht, da es kann immer sehr viel passieren, vor allem bei 400 ist es ja auch ein bisschen schwieriger in der Halle, weil man reinläuft und es kann auch mal eng werden und man kann auch einfach schnell hinfallen, das kann ja auch einfach passieren. Und dadurch bin ich einfach rangegangen, ich probiere einfach nochmal eine gute Zeit zu laufen, mich gut zu präsentieren, aber ich bin jetzt gar nicht mit den Gedanken da reingegangen, dass er es gewinnen will oder kann. Sondern ich wollte einfach nochmal ein gutes Rennen liefern. Und das habe ich ja am Ende dann auch gut hinbekommen. Deswegen war das gar nicht so stressig. Also ich hatte gar keinen Druck. Also das war, glaube ich, auch wichtig, dass das alles nicht so stressig war.
Aber wie ist das so, wenn man dann, ich sag mal, vor so einem Finale im Callroom sitzt und alle anderen Läuferinnen sind auch mit dabei? Das ist ja immer schon insgesamt so ein bisschen, ist eine andere Stimmung als bei einem normalen Meeting. Wie, du hast gesagt, da war kein Druck, da war keine Nervosität, aber ist es dann tatsächlich so, wenn man dann aus dem Callroom auf die Bahn geht, dass das dann wirklich entspannt ist wie jeder andere Wettkampf auch? Oder war dann vielleicht doch so ein bisschen, ja, so ein Druck, hast du gesagt, es war nicht dabei, aber ein bisschen, dass es ein bisschen mehr gekitzelt hat als bei vor anderen Rennen?
Also tatsächlich war ich davor wirklich entspannt. Also ich war ja allein beim Trainer da und mit meinen besten Freundinnen, die waren ja beide da. Und deswegen war das eigentlich eine sehr entspannte Stimmung. Ich habe mich dann fertig gemacht, habe ein bisschen Musik gehört und Die anderen haben mich, also mein Trainer saß dann nur da und hat ein bisschen mit mir geredet, aber hat auch nicht viel gemacht. Und dann, als es in den Callroom gegangen bin, habe ich schon gemerkt, ja, okay, bisschen mehr Fokus. Also ich war fokussiert, aber einfach, dass jetzt das Adrenalin ein bisschen gekommen ist. Aber als ich im Callroom gesessen habe, war das gar nicht so. Also vom anderen Wettkämpfen war ich viel aufgeregter. Aber wahrscheinlich auch, weil ich hatte ja nichts zu verlieren. Ja. Das war einfach nochmal so ein Bonuswettkampf. Und da bin ich auch wirklich froh, dass mein Umfeld mir das auch so signalisiert hat und mir gar keinen Druck gemacht hat. Also ich konnte da komplett frei in den Start gehen. Natürlich, als es dann losging, also als wir dann auf die Bahn gegangen sind, da ging mir auch schon ganz schön der Puls. Also da war ich auch ganz schön aufgeregt und wollte das hinter mir haben. Wenn man dann noch alle sieht, ist da nochmal was anderes.
Und du hast gesagt, bei anderen Rennen warst du dann teilweise dann doch schon nervöser. Hier warst du recht fokussiert. Hast du da bestimmte Methoden, um dich dann in bestimmten Situationen wirklich perfekt zu konzentrieren? Oder ist das einfach was dir mit in die Wiege gelegt wurde?
Nee, das glaube ich nicht, weil früher war ich auch ein Mensch, der sehr aufgeregt war und sehr nervös. Aber mein Trainer und ich haben da so keine Methode entwickelt, aber er weiß einfach, wie er mich da so ein bisschen beruhigen kann. Und er ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Faktor, dass ich da so ruhig und entspannt rangehen kann. Und auch meine besten Freundinnen, die da waren. Also die Situation war einfach in dem Moment sehr gut für mich. Also alle Leute, die mir wichtig waren, waren da. Außer meine Eltern, aber das war eigentlich ganz gut.
Aber jetzt nochmal so rückblickend, die Vorbereitungszeit für die Saison 2024. Was habt ihr euch da so grundsätzlich in der Trainings- oder Wettkampfplanung auf die Fahnen geschrieben? Stand da schon deutsche Hallenmeisterin 2024 irgendwo auf einem Zettel drauf? Oder welche Planung hattet ihr da für dieses Jahr?
Nee, tatsächlich nicht. Also wir haben einfach nur Teilnahme und Fokus war ja auch noch auf der U20. Also da war einfach Teilnahme, ja.
Und jetzt nach der wirklich erfolgreichen Hallensaison, du hast eben angesprochen, du bist jetzt im Vorbereitungstrainingslager auf La Palma. Was sind denn so Ziele für die Freiluftsaison in diesem Jahr? Weil da stehen ja einige Höhepunkte in diesem Jahr auch an.
Ja, also auf jeden Fall erstmal bei den Deutschen Meisterschaften. Bei der U20 möchte ich natürlich eine gute Platzierung haben und auch bei den Frauen. Obwohl mir da tatsächlich U20 noch wichtiger ist, weil das ist ja noch meine Altersklasse. Und mein größtes Ziel, was ich habe, ist natürlich auch eine sehr gute Platzierung bei der U20 WM dann in Peru. Da möchte ich auch gut abliefern, dass ich das alles hinbekomme.
Und kannst du schon so ein bisschen was zu den Wettkämpfen in diesem Jahr sagen? Also wann, die Bahamas stehen ja so ein bisschen im Raum, aber unabhängig davon, wann plant ihr so in die Saison einzusteigen?
Ich glaube dann an Pfingsten. Da habe ich dann, glaube ich, schon den ersten Wettkampf. Aber wir sind uns auch noch nicht sicher, welchen wir nehmen. Das ist dann noch ein bisschen abhängig davon, wo Lia startet. Weil sie braucht ja auch Konkurrenz. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Sie muss ja auch schon früh die EM-Norm laufen für Hürde. Und dadurch richte ich mich ein bisschen nach ihr, dass wir das dann zusammen machen.
Und dann über die 400 oder erstmal über die 200 Meter?
Ich glaube, ich fange direkt mit 400 an. Weil tatsächlich habe ich gar nicht so viele Wettkämpfe. Also wenn das alles so glatt läuft, dann habe ich, glaube ich, nur so 1-2 normale Wettkämpfe und sonst deutsche oder Meetings, weil die Saison relativ lang ist. Probieren wir, dass ich nicht so viele 400 Meter Läufe mache.
So viele 400 oder so viele 200 Meter?
So viele 400 Läufe.
Einfach um die Belastung ein bisschen niedriger zu halten.
Ja, genau.
Jetzt haben wir uns ja schon so ein bisschen über Trainingsplanung, Trainingslager und auch die Wettkämpfe unterhalten. Wir haben aber noch nicht darüber gesprochen, bei wem du denn genau trainierst.
Ja. Also mein Trainer ist Bürger Vogt, eigentlich Professor Dr. Bürger Vogt.
Und trainierst du alleine bei ihm oder seid ihr eine etwas größere Trainingsgruppe? Du hast eben schon eine Trainingskollegin angesprochen.
Ja, wir sind jetzt, glaube ich, 12 Leute in der Trainingsgruppe. Aber die Trainingsgruppe ist eine Mehrkampftrainingsgruppe, also die meisten machen Mehrkampf. Und ja, wir sind schon ein paar. Aber zum Beispiel Lia ist ja da und Lia macht zum Beispiel auch Hürde. Also wir sind auch ein bisschen gemixt.
Und nimm uns doch mal mit in so eine typische Trainingswoche. Ich würde mal sagen, 4 Wochen vor der Saison. Also die Einheiten sind schon relativ intensiv. Wie viele Einheiten machst du da in der Woche und wie sind die so grundsätzlich aufgebaut?
Also das ist immer unterschiedlich. Unser Trainer macht das sehr abhängig, wie es uns geht. Also er fragt uns bei jedem Training, wie es uns geht. Wir entscheiden auch manchmal im Training noch um. Also er ist da sehr individuell. Und ich habe in der Woche 8-mal Training. Also aber auf 5 Tage, also ich habe am Wochenende immer frei, wenn jetzt keine Wettkämpfe anstehen. Und also wir haben von Montag bis Freitag nachmittags jeden Tag und dann noch 3-mal Frühtraining.
Und dann wie oft die Woche Tempoläufe? Spielt auch Krafttraining bei euch eine Rolle? Und wie sieht das so insgesamt aus?
Ja, also das hat unser Trainer ein bisschen umgeändert. Diese Saison, er wollte was Neues ausprobieren. Wir haben ein bisschen weniger Läufe gemacht, sondern wir haben jetzt 3 Krafteinheiten gemacht, manchmal auch mehr. Und dann etwas weniger Läufe, aber wir haben uns primär auf Ausdauerkraft spezialisiert. Und bis jetzt läuft das alles gut, aber er probiert immer mal was Neues aus, damit wir den perfekten Weg sozusagen rausfinden.
Was heißt Ausdauerkraft genau? Also wie viele Wiederholungen, was für Übungen sind da so mit dabei?
Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal haben wir Tage, da machen wir Minutensätze. Also da haben zum Beispiel 3x1 Minute umsetzen oder Kniebeuge. Manchmal haben wir auch einfach viele Durchgänge mit vielen Wiederholungen. Und wir machen auch viele Ischiokreise, also viel für die ischiokorale Kette, dass das alles gestärkt wird. Das machen wir auch sehr viel.
Also ihr geht dann gar nicht über die Wiederholung, sondern tatsächlich über die Belastungsdauer einfach?
Auch, aber also es kommt auch beides. Also wir machen auch manchmal viel Gewicht und wenig Wiederholung. Also das kommt immer ganz drauf an, was ihr gerade draufschreibt.
Und bei den Tempoläufen, was sind da vielleicht so typische Einheiten? Oder ist es tatsächlich so, dass da keine Trainingseinheit der anderen gleicht?
Doch, wir haben also eine Pyramide bleibt sozusagen immer gleich. Also da haben wir manchmal 35-Sekunden-Läufe, da werden halt die Meter immer mehr. Beispiel, ich bin gerade bei, ich glaube, 250 Metern in 35 Sekunden. Das ist dann immer angepasst wie viele. Und darauf die Woche haben wir dann 200er, die wir dann in einer bestimmten Zeit laufen. Also es wechselt sich dann auch immer ab.
Aber auch da bei dem Lauftraining geht es dann auch ab und zu mal über die Belastungszeit und nicht über eine bestimmte Strecke.
Genau, also wir wechseln das immer ab. Also das ist ihm sehr wichtig, dass wir immer diesen Wechsel drin haben.
Und die würdest du dann eher sagen, das sind Läufe, die über eine hohe Intensität dann kommen? Also dass dann auch vielleicht mal mehr Laktat aufgebaut wird? Oder ist es dann insgesamt eher der Umfang, der dann zu der Leistungssteigerung führt?
Das ist unterschiedlich. Das kommt darauf an, wo wir uns in der Saison befinden. Weil am Anfang haben wir immer noch viele Läufe und dann geht die Pyramide sozusagen runter und dann werden das halt immer schnellere, aber kürzere Läufe oder weniger von der Anzahl her. Aber es ist immer schon ganz schön Laktat dabei. Also es ist immer super anstrengend, wenn wir die haben.
Gibt es so eine Einheit, die da besonders heraussticht? Du hast eben schon so ein bisschen über eine gesprochen. Ist das auch die, die da wirklich Laktat aufbaut? Oder gibt es da noch andere, die da vielleicht nochmal so ein bisschen mehr hervorstechen?
Ja, also vor allem, was ich ja gar nicht so gern mag, also Krafttraining mag ich generell nicht so gern. Das kommt immer drauf an. Und wenn wir da zum Beispiel viele Wiederholungen machen müssen, das finde ich wirklich super anstrengend. Oder wenn wir viele längere Läufe machen müssen, sehr schnell. Also da liege ich auch mal gut in der Ecke rum. Also da geht es allen nicht mehr so gut. Und das sind dann schon wirklich Programme, die tun ganz schön weh. Aber müssen auch gemacht werden.
Ja, definitiv. Aber nutzt dein Trainer dann auch technisches Equipment? Also spielt das bei euch im Training eine Rolle? Sprich Lichtschranken oder Video-Equipment, Opto-Jump, da gibt es ja wirklich jede Menge, was man heute nutzen kann.
Ja, also wir haben relativ viele Dinge, glaube ich. Also wir haben einmal natürlich Lichtschranken. Dann haben wir so Pushbänder, die wir an die Geräte machen. Die zählen dann die Wiederholung und die Ruhezeiten, also zum Beispiel an den Langhanteln. Dann haben wir auch, also unser Trainer hat einen Roller, einen E-Roller. Und damit zieht er uns dann sozusagen, also wir haben dann so ein Gummiseil umgeschnallt und dann zieht er uns, dass wir so Läufe machen können über Geschwindigkeitsläufe.
Also
und er hat auch noch eine Drohne und natürlich Kamera.
Diesen E-Roller für also supramaximale Läufe, also damit ihr schneller sprinten könnt, als es eigentlich möglich wäre?
Ja, genau. Sowas machen wir dann.
Ah, spannend. Okay. Das stelle ich mir beim ersten Mal auch sehr, sehr aufregend vor, dann mit dem E-Roller.
Ja, auf jeden Fall. Das ist erstmal so, ist auch wirklich ein bisschen gruselig. Weil man denkt ja, dass man hinfällt, aber eigentlich passt ja das ganz gut an. Und wenn man sich dran gewöhnt, dann geht das auch.
Und du hast auch von so Sensoren gesprochen, die an die Langhantel kommen. Wie kann ich mir das genau vorstellen?
Die macht man so mit Klett rum und dann macht man die Übung. Und das Gerät zählt dann, wie lange man für eine Wiederholung braucht, wie lange die Pause ist und wie schnell und wie viele.
Und das wird dann wahrscheinlich über einen Computer oder über eine Handy-App gespeichert?
Ja. Genau, über eine Handy-App und unser Trainer kann das dann auswerten.
Nutzt ihr das dann auch oder ist es dann im Prinzip nur für die Trainingsauswertung von eurem Coach?
Ja, also wir können es uns auch anschauen, aber um ehrlich zu sein, kann ich da nicht so viel mit anfangen. Also er weiß dann, wie er das auswertet und dann sagt er uns das.
Bei den vielen Trainingseinheiten und ja auch recht intensiven Sachen, die ihr da macht, wie sieht es da bei dir rund um das Thema Regeneration aus? Weil ich sag mal, gerade beim Langsprint, bei den 400 Metern, da ist es ja auch ein wirklich entscheidender Faktor, dann auch wieder möglichst fit in die nächste Einheit zu gehen.
Ja, also regenerativ, natürlich, wir dehnen uns viel. Wir haben auch hoffentlich bald eine Eistonne. Das war auch ein bisschen schwierig bei uns im Verein, aber ich glaube, wir kriegen jetzt auch bald eine Eistonne oder zum Beispiel in Belek sind wir auch jeden Tag ins Eislab gegangen. Also bei minus 110 Grad waren wir dann immer und sowas machen wir dann.
Wie kann man sich das in Belek vorstellen mit den minus 110 Grad?
Ja, also ich war jetzt ja das zweite Mal mit und das erste Mal war wirklich, man erwartet nicht, dass es so schlimm ist, aber man gewöhnt sich dran. Also erstmal geht man in eine Kammer, die ist glaube ich minus 16 Grad, dann glaube ich so minus 40 und dann geht in die dritte Kammer minus 10 und nach 111 Grad. Und dann ist man da 3 Minuten drinne und dann man kriegt Handschuhe und eine Maske und eine Mütze, dass halt das eigentlich abfriert. Und dann bewegt man sich die ganze Zeit und dann hofft man einfach, dass die Minuten schnell vorbeigehen.
Ich stelle mir minus 40 Grad schon unglaublich kalt vor. Minus 110 kann ich mir fast, es ist irgendwie nicht mehr greifbar. Kriegt man da noch Luft im ersten Moment? Also ich könnte mir vorstellen, wenn man da reinkommt, das muss doch auch erstmal irgendwie ein Schock sein. Also ich sag mal, in die andere Richtung, an die 100 Grad in der Sauna, das haben wahrscheinlich schon mal viele erlebt. Aber minus 110 ist es, wie kann man sich das vorstellen? Also das klingt schon extrem kalt.
Ja, also am Anfang haben wir auch 2 Minuten gemacht, aber dann müssen wir 3 Minuten. Und das ist ganz lustig, also man kann sich da mit dem Handy verbinden und dann kann man wenigstens auch Musik hören. Also da hat man immer so einen Song oder man kann sich ja auch mehr oder andere aussuchen. Und dann versuchen wir immer so ein bisschen zu tanzen, ein bisschen zu singen, dass es schön erwärmt. Also manchmal, wenn eine Gruppe rausgegangen ist, dann war das 10 oder 15 Grad wärmer. Und also es ist schon ganz schön kalt, aber man gewöhnt sich wirklich dran, wenn man das jeden Tag macht.
Ja, ich werde, glaube ich, dazu auch nochmal einen Link in die Shownotes packen, weil ich glaube, das ist jetzt kein alltägliches Regenerationsmittel und klingt wirklich extrem spannend. Du hast die 8 Trainingseinheiten die Woche angesprochen, die Trainingslager, du bist ja momentan im Ausland, warst vor kurzer Zeit in Belek, bist ja auch vor kurzem erst 18 Jahre alt geworden und bist ja auch noch in der Schule.
Ja.
Wie bekommst du das ganze Training plus die Schule unter einen Hut und wirst du da durch deine Schule auch in irgendeiner Art und Weise unterstützt?
Ja, auf jeden Fall. Also meine Schule unterstützt mich schon sehr stark. Also die nehmen da sehr viel Rücksicht. Also ich bin ja auf dem CAD in Rostock und die unterstützen mich wirklich. Also die haben ein individuelles Förderprogramm und dann ist das alles so ein bisschen auf mich abgestimmt, weil das ist wirklich schwer, weil ich mache nächstes Jahr Abi und es ist wirklich schwer, alles nachzuarbeiten. Und wenn ich jetzt alle Tests und Klausuren direkt, nachdem ich wieder da wäre, schreiben würde, würde das auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Und deswegen habe ich mit den Lehrern das individuell abgesprochen. Und das funktioniert auch wirklich sehr gut und ich bin auch wirklich dankbar, dass sie mir das ermöglichen.
Also hast du dann die Möglichkeit zum Teil auch wirklich in den Trainingslagern irgendwie remote am Unterricht teilzunehmen, dass du da Aufgaben machen kannst, vielleicht auch an Tests teilnehmen kannst?
Also ja, ich habe schon Klausuren und Tests im Trainingslager geschrieben. Also das klappt auf jeden Fall.
Da ist dann höchstwahrscheinlich dann auch das Verständnis von den Lehrern und vielleicht auch von den Mitschülern da. Oder ist es eine reine Sportlerin-Sportlerklasse?
Ja, also es ist keine reine Sportschule, aber es sind Sportlerklassen, ja.
Und im nächsten Jahr steht dann bei dir auch das Abitur an, hast du gesagt.
Ja.
Das wird dann wahrscheinlich eine Phase sein, in der dann keine Trainingslager und Wettkämpfe möglich sind. Oder gibt es dann da auch bestimmte Regelungen für, weil das ist ja dann schon auch noch normal eine spezielle Zeit.
Nee, also ich denke mal, da wird dann auf jeden Fall Abitur im Vordergrund stehen. Aber nächstes Jahr um die Zeit habe ich, glaube ich, auch keine potenziellen Trainingslager oder Vorbereitungslager. Also ich glaube, das ist gut, dass ich das nächstes Jahr habe und nicht dieses Jahr.
Du bist ja auch noch sehr, sehr jung, aber nichtsdestotrotz habe ich mich natürlich auch gefragt, wie und wann du irgendwann mal zur Leichtathletik gekommen bist.
Ja, also meine ganze Familie ist eigentlich sehr sportlich, also mein Opa war Sportlehrer und dadurch habe ich dann schon früh angefangen, also mein Cousin hat auch Leichtathletik gemacht und dann Fußball und dann habe ich, glaube ich, mit meiner Cousine haben wir dann angefangen mit 4 oder 5 Jahren und dann habe ich immer weitergemacht. So habe ich nebenbei dann immer noch Klavier gespielt und ich bin auch noch geritten. Aber dann irgendwann habe ich dann die Schule gewechselt und bin dann zu einem anderen Verein. Und dann wurde das immer mehr. Und dann haben sie gesagt, ja, vielleicht ist es besser, wenn ich auf eine Sportschule gehe, damit ich eine bessere Förderung habe. Und dann bin ich dann schlussendlich nach Rostock gegangen.
Hattest du damals ein Vorbild oder gab es einen Schlüsselmoment, nachdem du gesagt hast, okay, ich will mich jetzt doch noch mehr auf die Leichtathletik fokussieren?
Nee, ein Vorbild hatte ich eigentlich nicht. Aber ich glaube, es war einfach so, ich wollte, glaube ich, einfach so ein bisschen raus aus der kleinen Stadt. Und dann, ich wollte, glaube ich, es einfach ausprobieren. Ich wollte einfach mich auf Leichtathletik konzentrieren, das mal ausprobieren. Und dadurch habe ich das dann, glaube ich, du musstest meine Eltern aber auch ganz schön überzeugen. Die wollten, dass sie mich, also nicht, weil sie mich nicht unterstützen wollten, so einfach, weil die hatten halt ein paar Bedenken. Aber dann habe ich sie so lange bearbeitet und dann durfte ich dann doch.
Und hast du heute im Bereich der vielleicht 400 Meter ein Vorbild oder machst du den Sport tatsächlich nur für dich und deine persönliche Weiterentwicklung und schaust gar nicht so auf andere?
Also Vorbild würde ich nicht sagen, aber man schaut natürlich auf die Weltspitze. Also McLaughlin und Pemke finde ich auf jeden Fall super cool und super interessant, was sie gerade so leisten. Also da schaut man schon hoch aber so ein richtiges Vorbild habe ich nicht.
Man muss auch sagen, es ist auch momentan wirklich eine spannende Zeit in Bezug auf die 400 Meter, auch die 400 Meter Hürden. Was da gerade in den letzten Jahren passiert ist, das macht auch als Zuschauer und als Zuschauer Spaß, sich das Ganze anzuschauen. Und wenn man da auch irgendwie mitmischen kann, kann ich mir vorstellen, dass das einen an der einen oder anderen Stelle auch nochmal pusht.
Ja, auf jeden Fall.
Aber bleibt heute neben dem Leistungssport und der Schule noch Zeit für Hobbys? Du hast es angesprochen, du hast früher Klavier gespielt und du hattest ein Pferd. Ist das heute auch nochmal irgendwie zeitlich im Rahmen, dass du das nutzen kannst, vielleicht auch so als Ausgleich?
Also ein Pferd hatte ich leider nicht. Ich wollte immer ein Pferd haben, aber ich durfte keins haben. Das war immer ein bisschen blöd. Hatte ich auch viele Diskussionen mit meinen Eltern, aber durfte ich nie haben. Ja, also ich habe dann aufgehört, Klavier zu spielen, aber wahrscheinlich auch, weil ich sehr untalentiert, also ich war, ich weiß nicht, ob ich, doch, ich glaube, ich war auch untalentiert. Aber jetzt gerade ist es natürlich schwer. Also ich habe die Schule, das Training und wenn ich dann mal zu Hause bin, dann schlafe ich eigentlich fast die ganze Zeit oder mache was mit meinen Eltern und meiner kleinen Schwester. Aber es fehlt jetzt nicht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse und dass das fehlt, weil mir ist ja auch bewusst, dass ich den Sport, den ich so jetzt ausübe, kann ich auch nur jetzt ausüben. Also es ist ja begrenzt mit dem Alter. Dadurch habe ich gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse.
Ja, ich glaube, das ist so der große Unterschied zwischen Talenten vielleicht, die man in der Musik hat oder im Sport. Ich sag mal, Klavier kann man wirklich im Prinzip fast sein ganzes Leben lang spielen, wenn man ein Talent dafür hat. Oder wenn man Schauspielerin ist, Schauspieler, das geht ja über Jahrzehnte. Aber in dem Bereich des Leistungssports, das ist ja wirklich begrenzt auf 1 bis 2 Jahrzehnte. Und ich glaube, da ist man dann auch fokussierter, das in dieser Zeit auch möglichst gut zu machen. Ist das vielleicht auch so ein Punkt, weshalb du so viel für den Sport gibst? Oder gibt es andere Gründe, warum du ja wirklich im Prinzip fast dein ganzes Leben auf den Leistungssport ausgerichtet hast?
Ja, also ich denke das auch. Also da mir bewusst ist, dass ich halt andere Sachen kann ich mein ganzes Leben machen, das jetzt nicht und wenn jetzt nicht, wann dann? Aber auch, ich möchte auf jeden Fall meine Eltern stolz machen, weil meine Eltern haben mich, also die schützen mich immer, egal was ich mache und meine Großeltern auch, also eigentlich meine ganze Familie. Und das möchte ich natürlich also zeigen, dass es wert war, mich zu unterstützen und ich will auf jeden Fall einfach, dass meine Großeltern stolz auf mich sind und meine Eltern. Dadurch mache ich das dann auch natürlich noch viel lieber.
Dann kommen wir jetzt schon zu den 5 Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was denn bisher dein schönster, größter Wettkampf war? Vielleicht auch unabhängig vom Ergebnis, einfach der mit den schönsten Emotionen.
Also ich glaube, ich war ja bei der U18-WM in Jerusalem. Und da bin ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin 7. geworden. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, das ist jetzt ja auch schon 2 Jahre her. Und ich glaube, das war bis jetzt mein schönster Wettkampf, weil das Stadion war super schön. Ich war tiefenentspannt. Also ich bin da an den Start gegangen und wollte einfach nur Spaß haben und bin dann da gelaufen. Und außerdem habe ich da auch eine sehr, sehr gute Freundin kennengelernt, Chelsea Kadiri. Und ja, das war wirklich ein sehr schöner Wettkampf. Die Leute waren einfach cool. Es war einfach super entspannt. Man hatte gar keinen Druck. Und es war mein erster internationaler Wettkampf im Deutschland-Trikot für die Jugend. Und das war, glaube ich, sehr besonders.
Gab es da so einen bestimmten Moment, der sich vielleicht eingebrannt hat?
Ja, ich glaube, im Finale, als die Kamera nochmal so gekommen ist, da habe ich dann nochmal so gewunken. Aber ich wusste auch gar nicht, was ich machen soll. Ich war auch immer ein bisschen überfordert. Und sowas, glaube ich, immer so kleine Momente. Es war einfach wirklich echt schön.
Und auf der anderen Seite, was war vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf? Vielleicht von den Bedingungen vor Ort oder insgesamt von vielleicht auch eine schwierige Zeit?
Ja, da fällt mir ein Wettkampf ein in Mannheim letztes Jahr. Da war es super heiß und da war ich irgendwie den ganzen Tag schon so geschafft und da musste ich auch noch laufen und der Wettkampf war, also der war jetzt nicht schlecht, aber da war ich nicht so gut drauf einfach, das war alles ein bisschen zu viel.
Dann blicken wir nochmal kurz zurück ins Training und da ist meine erste Frage immer, was sind so Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust, wenn die auf dem Trainingsplan stehen?
Oh, da muss ich überlegen. Also ich kann direkt sagen, was mir gar nicht gefällt,
okay.
Aber was mir gefällt, also was mir wirklich gar nicht gefällt, wir müssen einmal in der Woche in die Kunstturnhalle und turnen, also so richtig turnen, also auch mit so Seite vorwärts, Seite rückwärts und sowas.
Krass.
Und noch andere Sachen. Also ich habe auch eine in der Trainingsgruppe, sie hat früher Kunstturnen gemacht und sie kann wirklich alles und dann, also das mag ich nicht so gerne. Und sonst, ich glaube, ich mag alles gerne, aber das ist auch sehr davon abhängig, weil ich mag meine Trainingsgruppe so gerne, ich verbringe so gerne Zeit mit denen, dass es eigentlich, dass sie auch schlimme Trainingseinheiten auch nett gestalten können.
Der Hintergrund von dem Kunstturnen?
Das ist einfach für die allgemeine Koordination, also dass wir einfach besser mit unserem Körper klarkommen. Und sie machen ja auch Stab bei mir, also die machen ja Stabhochsprung. Und dadurch ist es sehr wichtig, dass sie das alles können, also die ganzen Kippen und sowas. Also ich muss das auch machen, aber ich kann das nicht.
Also bei den Stabhochspringern sind ja auch tatsächlich wirklich viele turnerische Elemente auch immer mit vorhanden. Ich glaube auch viele haben auch zumindest so einen kleinen Turnerinnen-Background. Aber im Langsprint, gut, ich kann als Ausgleichstrainingseinheit oder koordinativ vielleicht auch allgemeinathletisch, kann ich es mir auch nochmal sehr gut vorstellen. Ich glaube aber, viele 400-Meter-Sprinterinnen und Sprinter sind ja relativ groß und dann sind turnerische Elemente manchmal schwierig umzusetzen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich ich weiß immer schon morgens, ich habe gar keine Lust. Und dann bin ich dann da auch in der Halle, da ist auch immer so warm. Aber ich muss dann durch. Und dann ist auch wieder gut für eine Woche.
Sticht eine Übung ganz besonders raus?
Ja, ich kann kein Rückwärtssalto. Ich kann das einfach, also ich konnte das. Und dann musste ich irgendwann so dieses in die Brücke gehen und oder diesen Handstand, Überschlag rückwärts sollte ich dann machen. Und das habe ich dann auch gemacht, aber seitdem habe ich wieder irgendwas in meinem Kopf falsch abgespeichert. Jetzt mache ich es immer über die Seite und dadurch kann ich kein Rückwärtssalto mehr. Und deswegen muss ich, glaube ich, im Training 20 Rückwärtssaltos immer machen. Also damit ich einfach in die Routine reinkomme. Ja.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass es vor allen Dingen auch eine Kopfsache ist. Weil ich glaube, von der Sprungkraft, so vom Grundsatz her, ist es wahrscheinlich kein Problem.
Ja.
Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du anderen jungen Athletinnen und Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
Ich glaube, dass man als erstes auf sich selbst hören sollte, also dass man erstmal überlegt, was für einen das Beste ist und was man wirklich will und sich nicht stresst, also wirklich nicht. Also wenn man was falsch schreibt, ist es wirklich okay. Also da wird man jetzt nicht tot umfallen, wenn was jetzt mal nicht gut läuft. Und man sollte das alles nicht zu ernst nehmen. Also das ist wirklich wichtig, weil am Ende die einzige Person, die sich wahrscheinlich wirklich darüber aufregt, ist man selbst. Und dadurch ist es, glaube ich, besser, wenn man es alles ein bisschen entspannter sieht.
Johanna, vielen Dank, dass du dir im Trainingslager die Zeit für unsere Folge genommen hast. Und ja, für die kommenden Wettkämpfe alles Gute.
Dankeschön.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.